Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio, einen schönen guten Abend. 750 Milliarden Euro, so viel Geld will die EU-Kommission in Europa verteilen, damit die Folgen der Corona-Pandemie gemildert werden können. Darüber verhandeln in diesen Minuten wieder die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Die Bundeskanzlerin jedenfalls ist wenig optimistisch.
Ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen.
Und ob es diese Fortschritte gibt und welche das sein könnten, das erklärt uns gleich unser Korrespondent in Brüssel. Und anschließend Fragen an Franziska Brandner. Die Grünen-Politikerin ist die europapolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag. Außerdem bei uns, Bundesverfassungsgericht kippt Regeln für Bestandsdaten. Die Bundeswehr sucht tausende Schuss Munition und der neue hessische Polizeichef, der will das Datenleck bei der Polizei in seinem Land schließen. Nach Brüssel also. Zum ersten Mal in der Corona-Krise, da treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel in Brüssel. Persönlich also will man sich heute und bestimmt auch noch morgen über die versprochenen Corona-Hilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro verständigen. Denn soweit ist man sich im Vorfeld ja immerhin einig geworden. Die besondere Lage erfordert eben besondere Maßnahmen. Und dazu gehört zum ersten Mal in der Geschichte der EU, dass die Kommission Schulden machen darf. Doch da endet bereits die Gemeinsamkeit. Schulden, ja, aber sollen die nun zurückgezahlt werden, komplett oder nur teilweise? Man ahnt es bereits, wenn sich 26 einigen sollen, dann kann es eine lange Nacht werden. Und seit dem Vormittag läuft das Treffen, auf dem es außerdem auch um den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt gehen soll. Unser Korrespondent beim Gipfel ist Stefan Detjen. Herr Detjen, wie ist denn die Atmosphäre dort bei dem Treffen? Immerhin hat die Kanzlerin heute Geburtstag.
Ja, das ist richtig. Angela Merkel hat heute Geburtstag. Auch der portugiesische Premierminister hat heute Geburtstag. Also da gab es erstmal was zu feiern. Es gab auch Geschenke. Angela Merkel hat von Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten, Wein bekommen, französischen Burgunder. Vom bulgarischen Premierminister Boyko Borissov gab es ein Fläschchen mit bulgarischem Rosenöl. Aber das war natürlich nur der Auftakt. Ich gehe mal davon aus, dass man sich auch gefreut hat, dass man schon erleichtert darüber war, dass man da wieder physisch zusammen sein kann und dass man diese traditionellen Verhandlungstechniken der EU in solchen schwierigen Situationen nutzen kann. Und das ist das, was man jetzt auch den ganzen Tag und den ganzen Abend über getan hat. Auftaktsitzungen, an denen zunächst mal jeder der Teilnehmenden seine Positionen dargestellt hat, dann ein Abendessen, danach auch Gespräche in kleineren Runden, zum Teil draußen auf dem Dach des Europäischen Ratsgebäudes, zum Teil in separaten Verhandlungsräumen. Da gab es dann unter anderem Gespräche des Ratspräsidenten Charles Michel mit Angela Merkel, mit Emmanuel Macron, mit dem niederländischen Premierminister Rutte und dem ungarischen Premierminister Viktor Orban. Das sind dann schon die beiden Pole in der Auseinandersetzung, die Sie auch geschildert haben. Wie sollen diese Hilfsmittel des Corona-Konjunkturpakets denn ausgegeben werden? Als nicht rückzahlbare Zuschüsse oder eben doch als Kredite?
Ja, gibt es denn da Bewegungen in dieser Angelegenheit?
Naja, es passiert eigentlich das, was zu erwarten war. Im Moment ist da keine Einigung absehbar. Und das war auch zu Beginn. Sie haben ja das Statement von Angela Merkel eingespielt, als sie das Ratsgebäude betreten hat. Dieser Hinweis auf die großen, großen Differenzen, wie es gesagt hat, das haben wir von eigentlich allen Teilnehmern gehört. Jetzt legt der Ratspräsident Charles Michel nochmal einen neuen Vorschlag vor, Kompromiss. Möglichkeiten, die dann über die Nacht von den Verhandlungsdelegationen zunächst mal sondiert, geprüft werden können, damit dann morgen wieder im Kreis der Staats- und Regierungschefs weiter verhandelt werden kann. Da kann es dann etwa um Fragen gehen, bekommen einzelne Staaten oder Gruppen von Staaten Möglichkeiten, die Auszahlung von Krediten zu überprüfen oder gar zu stoppen, wenn Reformforderungen, die mit solchen Hilfsmitteln verbunden werden könnten, nicht erfüllt werden. Denn das ist ja eine der zentralen Dissenspunkte. Der niederländische Premierminister etwa Rutte, der große Probleme haben wird, in seinem Parlament mit einer sehr knappen Mehrheit dann am Ende die notwendige Mehrheit auf nationaler Ebene dafür zu mobilisieren. Der sagt jetzt schon, wenn ich mich darauf einlassen sollte, nicht zurückzahlbare Zuschüsse diesen zuzustimmen, dann muss ich das zu Hause damit verknüpfen können, dass damit Reformforderungen verbunden werden und Forderungen an bessere Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit in den osteuropäischen Ländern. Und da ist dann natürlich Viktor Orban angesprochen, da ist der polnische Premierministerin, polnische Premierminister Mateusz Morawiecki angesprochen.
Wenn Sie Orban ansprechen, die hat ja von zu Hause mitgebracht, von seinem Parlament, die Aufforderung, keineswegs dem zuzustimmen. Da kann er ja nicht verhandeln.
Ja, das hat er nochmal deutlich gemacht, auch mal Morawiecki hat das nochmal sehr deutlich gemacht, wir wollen dieses Thema Rechtsstaatlichkeit vollkommen raushalten. Morawiecki hat darauf hingewiesen, hat gesagt, naja, dafür gibt es ja das Rechtsstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7, das ja schon eingeleitet ist gegen Polen und Ungarn, hat dann aber gleich hinzugefügt, dass er das natürlich auch nicht mag. Da sind die Linien schon sehr hart und es wird sehr schwierig, einen Kompromiss zu finden, deshalb stellen wir uns schon darauf ein, dass das ein sehr langer Gipfel werden wird. Sicherlich morgen den ganzen Tag nochmal. Morgen vielleicht dann wenigstens eine Entscheidung, ob man noch zum Ende kommen will oder ob man sich auch, das steht im Raum, vertagt und dann in einer Woche nochmal zusammenkommt.
Stefan Detjen live aus Brüssel. Wir werden das sicherlich gemeinsam weiter verfolgen hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür zunächst einmal. Mitgehört hat Franziska Brandner. Sie ist Mitglied der Grünen im Bundestag, deren europapolitische Sprecherin. Hallo Frau Brandner, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Zuschüsse oder rückzahlbare Kredite. Wie sollte die EU-Kommission Ihrer Meinung nach handeln?
Die Europäische Union sollte handeln wie sonst auch. Wir haben immer einfach einen gemeinsamen europäischen Haushalt, der Projekte, Programme vor Ort unterstützt mit Zuschüssen. Wir haben auch aus Deutschland die Unterstützung, sei es in Sachsen oder in Baden-Württemberg, ja nicht zurückgezahlt, sondern so funktioniert der europäische Haushalt. Und Bundestagspräsident Schäuble hat richtigerweise gesagt, wenn wir jetzt den Ländern in der Krise Kredite anbieten, dann ist es wie hungrigen Steine geben. Ich finde, damit hat er alles gesagt.
Ja, da gibt es ja die Staaten, die wir so als die sparsamen Vier bezeichnen. Österreich, Dänemark, Schweden, Italien ist nicht dabei, nein. Aber die sagen ja, Niederlande, die sagen ja beim Thema Geld verschenken, Vorsicht, das versickert in irgendwelchen Kanälen. Wie kann das denn verhindert werden?
Die geizigen Vier verhandeln vor allen Dingen um Rabatte, um ihren eigenen Beitrag zu senken, obwohl sie natürlich sehr von einem funktionierenden Binnenmarkt profitieren. Deswegen ist das sehr unsolidarisch. Und es ist eben enttäuschend zu sehen, dass diese Vier, Herr Kurz, zum Beispiel nicht darauf pocht, dass Rechtsstaatlichkeit eine absolut wirkliche Bedingung ist für die Konjunkturmilliarden, sondern es geht ihnen ja um irgendwelche Austeritätsauflagen, die sie noch nicht mal spezifizieren. Deswegen ist es enttäuschend, wenn man wirklich sicher gehen will, dass es nicht in alte Schläuche geht, dann braucht es einen effektiven Rechtsstaatsmechanismus. Für den setzen sich die Vier aber leider nicht ein.
Die setzen sich nicht dafür ein, sagen Sie, aber ist das eigentlich überhaupt zulässig? Was haben politische Reformen denn mit den Corona-Hilfen zu tun?
Wenn wir uns jetzt über Milliarden gemeinsam verständigen, dann muss man politisch sich auch darauf einigen können, wofür diese ausgegeben werden. Für uns Grüne wäre es wichtig, dass die jetzt an eine Transformation der Wirtschaft zum Schutze des Klimas auch ausgegeben werden, zur Digitalisierung unserer Gesellschaft, für mehr Resilienz. Das ist leider bei diesem Gipfel gar kein Thema. Es wird gerungen um die Höhen, um Kredite, Zuschüsse. Kein Land setzt sich wirklich dafür ein, dass man inhaltlich klar definiert, wohin die Reise geht. Das ist eigentlich, finde ich, das Beschämendste an diesem Gipfel, dass darum nicht gerungen wird. Um klare Klimavorgaben, Digitalisierungsvorgaben, das wäre jetzt eigentlich die Debatte, die die Staatschefs führen müssten.
Am Ende wird das ganze Jahr ratifiziert werden müssen, in den Parlamenten der Mitgliedstaaten, auch im EU-Parlament. Die Zustimmung des Europaparlamentes, dem Sie auch jahrelang angehört haben, die wird gebraucht. Welche Möglichkeiten hat dieses Parlament eigentlich, seine Ziele nun durchzusetzen?
Das Parlament ist in einer schwierigen Position, dass es nur am Ende der Verhandlungen Ja oder Nein sagen kann. Und natürlich, Sie sehen ja, wie schwierig diese Verhandlungen sind und wie dringend die Gelder auch schnell in die Krisengebiete kommen müssen. Und deswegen ist natürlich der Druck auf das Europäische Parlament, dann den Kompromiss nicht abzulehnen, sehr hoch. Aber ich hoffe, dass das Parlament als die europäische Stimme auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und auch wirklich Zukunftsfähigkeit dieses Haushaltes besteht mit Blick auf Klima und Digitalisierung. Keines der Mitgliedsländer macht es gerade. Ich setze darauf, dass das Europäische Parlament diese Stimme der europäischen Zukunft ist.
Bislang hat es ja am Ende solch harter Auseinandersetzungen ums Geld immer irgendeinen Kompromiss gegeben. Das wird auch dieses Mal sicher der Fall sein. Aber könnte es denn sein, Frau Brandner, dass die Kriterien, die Sie eben genannt haben, also Rechtsstaatlichkeit, Klimaschutz, dafür für diesen Kompromiss dann hinten runterfallen?
Das Risiko besteht und ich sehe das ehrlich gesagt mit Sorge, weil wir nehmen mit diesen Geldern jetzt eine große Summe auf an Schulden. Das ist eine Hypothek für die nächsten Generationen. Die Spielräume werden enger sein und wir dürfen diese Chance jetzt eigentlich nicht vertun, die Gelder wirklich für die Zukunft auch auszugeben. Das ist eine große Sorge, die ich habe. Ich hoffe, dass Frau Merkel als Ratspräsidentin die Debatte jetzt auch etwas dreht, auch einfach mal sagt, Leute, wofür machen wir das jetzt hier eigentlich alles? Das muss doch einem Ziel dienen. Lasst uns doch lieber darüber diskutieren, als nur über Rabatte, als nur über den genauen Anteil jetzt 50, 53 Kredite oder Zuschüsse. Das wird doch wirklich, finde ich, den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger auch nicht gerecht.
Haben Sie Hinweise darauf, dass Frau Merkel das tun wird?
Ach, ich hoffe es. Sie hat ja immer wieder auch im Parlament von Rechtsstaatlichkeit gesprochen. Sie ist ja auch nahe an Frau von der Leyen, die den Green Deal als Zukunftsprojekt ja auch mit vorangebracht hat. Ich finde, sie sollte da ihre Kollegin Frau von der Leyen auch nicht im Regen stehen lassen. Und auch wirklich, es gab ja Deutschland-Trend-Umfragen in Deutschland, auch die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung hat gesagt, die Aufgabe für Frau Merkel ist Klimaschutz und Rechtsstaatlichkeit. Sie sollte das wirklich ernst nehmen.
Nun haben Sie von Ihren Hoffnungen gesprochen, aber ganz pragmatisch gefragt, irgendwann muss der Gipfel ja enden. Was glauben Sie, wird dann passiert sein? Worauf wird man sich verständigen?
Man verständigt sich hoffentlich auf eine relevante Summe, die makroökonomisch wirklich einen Unterschied macht und unsere Wirtschaften gut durch diese Krise bekommen. Und vielleicht vertagt man einen Teil, wenn es gut ausgeht, der genaueren Formulierung mit Blick auf Klimakonditionalität, mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und verhandelt die dann im korrekten Verfahren mit dem Europäischen Parlament. Und vielleicht kommt dann über das Europäische Parlament noch etwas mehr an Zukunftskonditionalität in diesen Haushalt hinein. Das wäre vielleicht das beste Ergebnis, dass man sich auf große Linien einigt, die Details dann mit dem Europäischen Parlament in dem normalen Gesetzgebungsverfahren dann viel besser verhandeln kann.
Die Hoffnung von Franziska Brandner, sie ist die europapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, live hier bei uns im Deutschlandfunk. Danke, Frau Brandner, für Ihre Zeit heute Abend.
Ich danke Ihnen.
Der Gipfel läuft noch und sollte sich bis Mitternacht Entscheidendes tun, dann erfahren Sie es hier natürlich. Das Grundgesetz hat im vergangenen Jahr 70-jähriges Bestehen gefeiert und darin sind die Grundrechte als das höchste zu schützende Rechtsgut bezeichnet. Das heißt, der Schutz der Freiheit des Einzelnen vor staatlichen Zugriffen ist garantiert. Natürlich gibt es Ausnahmen, bei der Verbrechensbekämpfung zum Beispiel. Mit richterlicher Genehmigung können Wohnungen durchsucht und auch Telefone abgehört werden. Doch wie lässt sich das in das digitale Zeitalter übersetzen? Dürfen IP-Adressen im Internet abgefragt werden? Adressen, Geburts- oder Handydaten, wenn eine staatliche Ermittlungsbehörde das als Mittel der Wahl sieht? Das Bundesverfassungsgericht hat heute wieder einmal die Grenzen dafür enger gezogen. Gudula Geute.
Wenn Sicherheitsbehörden wissen wollen, wer hinter einer Telefonnummer oder einer IP-Adresse steckt, brauchen sie dafür in Zukunft konkretere Gründe als bisher. Das Bundesverfassungsgericht hat weite Teile der Regelungen zur Abfrage sogenannter Bestandsdaten für verfassungswidrig erklärt, bereits zum zweiten Mal. Schon 2012 hatten die Richter deutlich gemacht, dass auch der vermeintlich geringe Eingriff durch die Datenabfrage eben ein Grundrechtseingriff ist und Regeln unterliegt. Die neuen Gesetze genügten dem nicht. Wie jetzt der erste Senat entschied, betroffen sind 8 Gesetze. Bestandsdaten, das sind die Daten, die Telefonunternehmen oder Provider zur Erfüllung des Vertrages oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtung speichern. Name, Geburtsdatum, gegebenenfalls auch Kontonummern. Nicht gemeint sind Verbindungsdaten, die über konkrete Kontakte mit anderen Aufschluss geben und schon gar nicht Gesprächsinhalte. Trotzdem seien auch diese Daten wichtig, betont gegenüber dem Deutschlandfunk Patrick Breyer, heute Europaabgeordneter für die Piratenpartei, der schon das frühere Verfahren geführt hatte und der 2013 zusammen mit seiner Parteifreundin Katharina Nokon das jetzt entschiedene Massenbeschwerdeverfahren in Gang brachte.
Für Whistleblower, aber auch für Menschen, die an Klimaprotesten zum Beispiel teilnehmen wollen, für Wissenschaftler, die im Internet recherchieren. In all diesen Situationen ist die Anonymität ganz entscheidend. Und wenn man damit rechnen muss, dass man ein Strafverfahren an die Backe bekommt, dann kann es sein, dass Missstände nicht mehr aufgedeckt, dass Proteste nicht mehr stattfinden.
Der erste Verfassungsgerichtssenat befand, die Befugnisse sind zu allgemein und zu weit gefasst. Solche Bestandsdaten dürften nicht ins Blaue hinein abgefragt werden. Stattdessen bedürfe es einer konkreten Gefahr oder bei der Strafverfolgung zumindest eines Anfangsverdachts. Je höher aber das geschützte Rechtsgut, desto mehr kann auch von diesen Vorgaben abgewichen werden. Das bedeutet, Terrorermittlungen zum Beispiel werden in keinem Fall beschränkt und auch nicht die Verfolgung von schweren Straftaten. Abfrageberechtigt sind alle Sicherheitsbehörden, darunter auch der Zoll oder die Nachrichtendienste. Oft genügt es dafür, dass sie ihre Aufgaben erfüllen, was zum Beispiel bei Nachrichtendiensten auch Analysen sein können. Die Zahlen, die die Bundesregierung für das Verfahren geliefert hat, sind inzwischen 3 Jahre alt. Damals fragten die Nachrichtendienste ein paar hundertmal im Jahr Daten ab, die Bundespolizei ein paar tausendmal. Beim BKA dagegen waren die Zahlen exponentiell gestiegen auf über 17.000, vor allem zur Ermittlung von Kinderpornografie. Inzwischen dürften sie sehr viel höher liegen. Solche Ermittlungen stehen auch nach dem heutigen Beschluss nicht in Frage. Dafür werden Abfragen etwa zur Verfolgung bloßer Ordnungswidrigkeiten erschwert. Grundsätzlich gelten aber strengere Regeln für die Abfrage von IP-Adressen. Erst recht soll das für die Abfrage von Passwörtern gelten, etwa für E-Mail-Konten. Das ist dem Kläger Breyer besonders wichtig. Allerdings sind solche Passwörter ohnehin meist verschlüsselt gespeichert.
Wir werden prüfen, welche Anpassungen an den Regelungen vorzunehmen sind, damit diese verfassungskonform ausgestaltet werden können.
So der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Bis Ende kommenden Jahres gilt das bisherige Recht mit den neuen Hürden weiter. Das Bundesjustizministerium prüft außerdem, ob nicht auch das gerade erst erlassene Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus verfassungskonform umgeschrieben werden muss.
Das Verfassungsgericht kippt Bestimmungen zum Abruf von Bestandsdaten, soweit Gudula Geuter. Hat die deutsche Polizei, haben deutsche Polizisten ein Rassismusproblem? Gehen Polizisten mit vermeintlich ausländischen Verdächtigen anders um? Werden Menschen häufiger kontrolliert aufgrund ihres Aussehens? Fragen, die man sich stellen kann angesichts verschiedener Vorgänge, die immer wieder bekannt werden, in denen die Polizei eben nicht als Freund und Helfer aufgetreten ist. Aber gilt der Rassismusvorwurf für alle Polizisten, für die gesamte Polizei? Da darf man Zweifel haben. Und diese Zweifel könnten ja beseitigt werden, wenn es eine unvoreingenommene Untersuchung gäbe von außen. Aber für die will zumindest der Bundesinnenminister momentan kein Geld ausgeben. Bei den Innenministern der Länder, da sieht das schon ein wenig anders aus. Einer, der eine Untersuchung befürwortet, ist Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD. Jörg Schwarte berichtet.
Boris Pistorius bleibt dabei. Eine Rassismusstudie über Racial Profiling bei der Polizei soll her, notfalls eben ohne Horst Seehofer, den Bundesinnenminister an Bord zu haben.
Wenn wir jetzt feststellen müssen, dass der Bund es nicht mehr will oder erstmal nicht will, dann finde ich, sollten wir überlegen als Länder, ob wir das machen. Ob dann alle Länder oder ein paar, ist dann erstmal zweitrangig. Nur einzelne Länder macht keinen Sinn,
sagt Pistorius dem NDR. In den vergangenen Wochen sei viel über Rassismus und Racial Profiling geredet worden, sagt der Innenminister argumentativ, sehr häufig eher aus einem Bauchgefühl heraus. Eine wissenschaftliche Studie aber wäre der bessere Ansatz, so Pistorius, auch um einen Generalverdacht auszuräumen.
Ich bin immer ein Anhänger davon gewesen, dass man besser über Erkenntnisse spricht als über Einschätzung und Bauchgefühl. Und wenn ich durch eine solche Studie die Möglichkeit habe, das ganze Thema mal etwas zu objektivieren, aus dieser Ecke die einen sagen das und die anderen das Gegenteil daraus zu holen, dann wäre sowohl der Polizei gedient als auch der Gesellschaft.
Sagt Pistorius. Aber die Gemengelage für und wider Rassismusstudie bleibt unübersichtlich. Innerhalb der Polizei streiten sich Polizeigewerkschafter. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Gewerkschaft der Polizei lehnt eine solche Studie ab, fürchtet Stigmatisierung. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft aus Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz, sagt das Gegenteil. Eine solche Untersuchung könnte eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Das sagt übrigens auch Pistorius, der hofft, eine auch von der EU geforderte Studie könnte ultimative Antworten zu brennenden Fragen geben. Was genau ist eigentlich Racial Profiling?
Aber auch genau das herauszuarbeiten, wäre eben die Chance einer solchen Studie. Wo verlaufen die Grenzen? Wo sind die Unterschiede? Das ist, glaube ich, die Mühe wert und davon muss man sich auch nicht fürchten.
Von Racial Profiling sprechen die Wissenschaftler, wenn Menschen lediglich aufgrund äußerer Merkmale, Hautfarbe, Aussehen, verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Pistorius, der die deutsche Polizei zuletzt als eine der besten weltweit bezeichnet hatte, sagt, manchmal aber sei das Gefühl, es handele sich um Racial Profiling, eben nur das, ein Gefühl, ein falsches obendrein.
An einem bestimmten Hotspot, wo regelmäßig mit Drogen gedealt wird. Und die Drogendealer gehören immer einer, überwiegend einer ethnischen Gruppe an. dann ist es kein Racial Profiling, auch wenn es so aussieht, wenn dann Mitglieder dieser ethnischen Gruppe an diesem Ort, darum geht es, auch entsprechend kontrolliert werden.
Trotzdem hat Bundesinnenminister Seehofer zuletzt erklärt, eine Rassismusstudie werde es nicht geben. Er setzt auf ein sogenanntes Lagebild Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst. Bis Herbst sollen als erster Schritt die Sicherheitsbehörden unter die Lupe genommen werden. Nur die Polizei herauszugreifen, für Seehofer der falsche Weg.
Wir können nicht jede Woche ein Wünsch dir was spielen und nochmal sagen, wer hat noch einen Vorschlag? Jetzt machen wir mal das, was notwendig ist.
Aber was ist notwendig? Pistorius, der Koordinator der 6 SPD-Innenminister, sagt, eine Studie ist es.
Weil der Gewinn auf der Hand liegt. Wir können die Diskussion damit wieder auf eine sachliche Ebene ziehen und nicht auf diese emotionalen belassen.
Das letzte Wort über eine Beteiligung des Bundes übrigens ist trotz des Seehofer-Neins noch nicht gesprochen. Justizministerin Lamprecht, SPD, die Integrationsbeauftragte Wittmann-Mautz, CDU, fordern die Studie. Jetzt soll sich der neu gegründete Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus mit dem Thema befassen. Brandenburg übrigens signalisierte Ablehnung. Aus Kiel heißt es zum Pistorius-Vorstoß, man sei offen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Thüringer SPD-Innenminister Mayer, will bei allen Kollegen jetzt weiter für eine Studie werben.
Boris Pistorius befürwortete eine Polizeirassismusstudie, soweit Georg Schwarte. Wenn für Schießübungen bei der Bundeswehr scharfe Munition verwendet wird, dann gelten penible Sicherheitsbestimmungen, sowohl was den Umgang mit den Waffen als auch mit der Munition betrifft. Über die ausgegebene Munition, da wird in der Regel minutiös Buch geführt. Am Ende darf es keine Differenz mehr geben zwischen ausgeteilten Patronen und verschossenen leeren Hülsen. Und wenn doch, dann beginnt eine oft mühsame Suche, mitunter auf dem Waldboden. Und daran wird sich bestimmt jeder Rekrut aus früheren Jahren noch gut erinnern. Doch das scheint irgendwie aus der Mode gekommen zu sein. Jedenfalls hat die Bundeswehr ein massives Problem mit verschwundener Munition, ja ganzer Waffen. Kai Küstner beschreibt das Problem.
Es sind jede Menge Fragen, die man bei der Bundeswehr nun beantworten muss. Durchaus beunruhigende Fragen. Wie konnte das passieren? Wo ist das fehlende Material? Und welche Gefahr birgt die Tatsache, dass aus Bundeswehrbeständen zehntausende Schuss Munition und mehr als 100 Dienstwaffen verschwanden? So lauten nur drei der Fragen.
Wir müssen jetzt klären, was die Gründe sind,
erklärt David Helmbold, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums.
Ob das jetzt Schlamperei ist, sind Bestände in den Einsatzgebieten verblieben, oder steckt da auch kriminelle Energie hinter und das hat jemand etwas abgezweigt?
Keine der drei Möglichkeiten könne derzeit ausgeschlossen werden, so der Sprecher weiter. Die Sache ist deshalb brisant, weil bei der Bundeswehr insgesamt und insbesondere bei deren Eliteeinheit KSK untersucht wird, inwieweit es dort rechtsextreme Netzwerke gibt. Also der Verdacht besteht, dass Extremisten versucht haben könnten, sich mit Waffen und Munition zu versorgen. Im Mai hatte die Polizei bei einer Razzia auf dem Grundstück eines KSK-Soldaten ein regelrechtes Waffenlager ausgehoben und dabei neben einem SS-Liederbuch auch jede Menge Sprengstoff plus Zündschnur sichergestellt.
Das heißt, wenn Sie das beides zusammenbringen, wird das also dann durchaus etwas, was auch sehr gefährlich oder im Rahmen von Attentaten und ähnlichen Dingen eingesetzt werden könnte. So, das ist meine Sorge, die ich habe.
Mit diesen Worten hatte Anfang des Monats der ranghöchste deutsche Soldat, der Generalinspekteur Eberhard Zorn, seine Beunruhigung angesichts vermissten Materials bei den Spezialkräften vom KSK Ausdruck verliehen. Denn unabhängig von den über 60.000 Schuss Munition, die bei der Bundeswehr insgesamt fehlen und über die die Welt nun berichtet, ist darüber hinaus auch unklar, wo 62 Kilogramm Sprengstoff und 48.000 Schuss Munition aus den KSK bestehen. Abgeblieben sind. In beiden Fällen wird nun laut Ministerium intensiv ermittelt.
Wenn es um Straftaten geht, wird selbstredend die Staatsanwaltschaft eingeschaltet,
kündigte der Sprecher des Verteidigungsministeriums an. Dem Abgeordneten der Linkspartei Tobias Pflüger reicht das nicht. Er fordert im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio eine externe Untersuchung der Waffenverluste, der Ministerin Kramp-Karrenbauer nun höchste Dringlichkeit einräumen müsse. Pflüger vermutet, dass rechte Netzwerke für das Verschwinden der Waffen verantwortlich sind.
Es kann sich dabei nicht um Einzelaktionen handeln. Wir wissen im Kontext des Kommando Spezialkräfte, dass es Mitwisser gegeben haben muss für dieses Herausbringen von Waffen aus den Bereichen der Kasernen. Und diese Mitwisser sind höchstwahrscheinlich aus in diesem Bereich quasi rechter Netzwerke zu suchen.
All das sind Dinge, die man bei der Bundeswehr nun verspricht aufzuklären. Denn ob Munition längst verschossen ist und dies einfach durch einen Buchungsfehler nicht registriert wurde, oder aber Kriegsgerät bewusst entwendet wurde und nun in verborgenen Privatkellern lagert, das macht für die innere Sicherheit in Deutschland durchaus einen Unterschied.
Verschwundene Munition bei der Bundeswehr, Kai Küstner berichtete. Und damit ist es 23.35 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Was heute sonst noch wichtig war, jetzt in Kürze. Der in Baden-Württemberg gesuchte bewaffnete Mann ist von der Polizei festgenommen worden. Peter Steffe.
Die Polizei konnte ihn finden, weil Zeugen ihr Hinweise gegeben hatten. Das erklärte die Einsatzleitung. Danach wurde der Mann in der Nähe von Obnau in einem Gebüsch sitzend entdeckt und konnte durch SEK-Beamte überwältigt werden. Dabei ist der 31-Jährige ebenso wie ein Polizist leicht verletzt worden. Bei der Festnahme lagen 4 Pistolen vor ihm auf dem Boden, auf seinem Schoß ein Beil, so die Polizei. Bei den Pistolen handelt es sich um die Waffen, die der Mann am vergangenen Sonntag von 4 Polizisten während einer Personenkontrolle samt Munition erbeutet hatte. Der exakte Verlauf der Festnahme ist noch unklar, so die Polizei, und müsse erst noch ermittelt werden. Rund 2500 Polizisten, mehrere Spürhunde und 3 Hubschrauber waren seit Sonntag bei der Fahndung nach dem Mann im Einsatz. Die Suche dauerte deshalb so lange, weil der 31-Jährige sich so gut auskannte und das Gelände steil und unübersichtlich war. Morgen soll er im Laufe des Vormittags einem Haftrichter vorgeführt werden.
Beim Fleischbetrieb Tönjes in Reda-Wiedenbrück, da geht der Betrieb weiter, nachdem er kurzfristig von den Behörden gestoppt worden war. Uwe Pollmann.
Experten hatten in der Schweinezerlegung mit sogenannten Kaltrauchtests die neue Belüftung begutachtet. Das lief anscheinend gut. Wie viele der 7000 Mitarbeiter in dem Werk nun arbeiten können, ist noch unklar. Dienstag begann die Verarbeitung von Fertigprodukten. Donnerstag konnten rund 600 Mitarbeiter anfangen zu schlachten. Jetzt folgt die Zerlegung. Laut einem Tönje-Sprecher wird der Betrieb schrittweise hochgefahren. Alles unter Hygieneregeln wie Mindestabstand oder Mund-Nasen-Schutz. Dazu gibt es ständige Tests und ärztliche Untersuchungen. Auch die Wohnsituation der Werkvertragsarbeiter wird begutachtet. Tönjes gab bekannt, mehr Wohnraum für sie angemietet zu haben. Und noch in diesem Jahr sollen 1000 Werkvertragsarbeiter fest übernommen werden.
Bundesarbeitsminister Heil und seine europäischen Kollegen fordern bessere Sozialstandards und Arbeitsbedingungen. Anita Fünffinger.
Die Sozialminister der EU sind sich einig. Wie wichtig Sozialsysteme sind, das hat Europa in den letzten Monaten der Corona-Pandemie deutlich erfahren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil machte deutlich, Europa müsse nun zusammenhalten. Es gehe jetzt nicht nur um die Sicherung nationaler Arbeitsplätze. Grundsicherungssysteme für diejenigen, die die Krise am schärfsten getroffen hat, müssten nach Heils Ansicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Der SPD-Minister weiß, der hohe deutsche Sozialstandard und die Instrumente zur Bewältigung der Krise wie Kurzarbeitergeld sind in anderen Staaten der EU nicht vorhanden. Und andererseits musste auch er feststellen, der Arbeits- und Infektionsschutz hat in Deutschland nicht immer funktioniert. Stichwort hunderte Corona-Fälle in Schlachtbetrieben. Heil und seine EU-Kollegen wollen sich für den Schutz von Arbeitern in den Schlachthöfen genauso einsetzen wie für eine Verbesserung der Bedingungen von Saisonarbeitskräften. Gerade in diesem Bereich gab es laut Heil bereits vor Corona skandalöse Zustände. Der Handlungsbedarf in der Europäischen Union sei jedenfalls groß, so Heil zu Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
Bundesaußenminister Maas hat im UNO-Sicherheitsrat schärfere Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt in Konflikten gefordert. Antje Passenheim.
Vergewaltigung, Zwangsprostitution und sexuelle Versklavung. Solche Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Konflikten sei ein weltweites Virus, nicht weniger verheerend als Covid-19, so Bundesaußenminister Maas. Die Corona-Pandemie habe die Situation für viele Opfer von sexueller Gewalt zusätzlich verschlechtert. Ausgangssperren erschwerten den Zugang zu ärztlicher oder rechtlicher Hilfe. Maas forderte, dass bestehende Resolutionen verbindlicher umgesetzt werden müssten. So müsse sichergestellt werden, dass Überlebende medizinische und rechtliche Unterstützung bekämen. Frauen müssten an Maßnahmen zur Friedenssicherung unmittelbar beteiligt werden. Der Straflosigkeit für die Täter müsse ein Ende gesetzt werden. Maas wurde von Schauspielerin Angelina Jolie unterstützt. Die UN-Sondergesandte für Flüchtlinge erinnerte an die vielen Kinder, die in weltweiten Konflikten von sexueller Gewalt betroffen sind. Unter ihnen auch viele Babys. Jolie unterstrich, die bestehende Resolution verspreche Sanktionen, Gerechtigkeit und Hilfe für die Opfer. Und wörtlich, das sind Versprechen, die wir einhalten müssen.
Wegen Giftstoffe im Wasser muss die Bayer-Tochter Monsanto der US-Hauptstadt Washington viele Millionen Dollar zahlen. Katrin Brandt.
Das Chemieunternehmen Monsanto wird 52 Millionen Dollar an die US-Hauptstadt Washington zahlen, damit sie ihre PCB-verseuchten Gewässer sanieren kann. Das teilte der Generalstaatsanwalt des Districts mit. Die Hauptstadt wirft dem Chemieunternehmen vor, fast 50 Jahre lang polychlorierte Biphenyle, kurz PCB, verkauft zu haben, obwohl es wusste, dass diese Stoffe hochgiftig sind, die Gewässer schädigen und schwere Gesundheitsschäden bei Menschen anrichten können. Wenigstens 36 Gewässer innerhalb der Hauptstadt weisen hohe PCB-Werte auf, darunter die Flüsse Anacostia und Potomac. Laut Staatsanwaltschaft stellte Monsanto, das nun zum Bayer-Konzern gehört, über 99% der PCB her, die je in den USA eingesetzt wurden. Die krebserregenden Stoffe sind seit über 40 Jahren in den USA verboten. Weil sie sich nicht zersetzen, sind sie immer noch in der Umwelt zu finden. Der Rechtsstreit zwischen Monsanto und Washington hatte im Mai begonnen und wurde innerhalb von 2 Monaten gelöst. Es ist die höchste Summe, die der Generalstaatsanwalt nach eigenen Angaben je in einer Umweltsache erstritten hat. 52 Millionen Dollar entsprechen rund 45 Millionen Euro.
Und jetzt noch ein Blick auf den letzten Handelstag der Börse in dieser Woche. Aus Frankfurt am Main meldet sich Jan Plate.
Die Lufthansa will bis Ende des Monats wieder mehr Flüge nach China anbieten. Allerdings können dieses Angebot zum Hinflug meist nur chinesische Staatsbürger wahrnehmen, weil China die Visavergabe praktisch eingestellt hat. Deswegen bieten sich für Deutsche und andere Europäer vor allem die Sonderflüge an, die die Deutsche Handelskammer in China in Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden organisiert. Und an der Börse scheinen Anleger bei der Lufthansa erstmal noch vorsichtig zu bleiben. Die Aktien haben heute 1,5% verloren. Nach unten ging es auch für ThyssenKrupp mit einem Minus von 2,5%. Allein im dritten Quartal des Geschäftsjahres könnte ein Verlust von bis zu 1 Milliarde Euro anfallen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus einem Brief des Vorstandes an die Mitarbeiter. Eine schnelle Erholung der Kundenindustrien sei aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Wobei sich der Autobauer Daimler im vergangenen Quartal besser geschlagen hat als gedacht. Außerdem soll mehr gespart werden. Daimler-Aktien haben sich heute um 4,5% verteuert. Das hat auch dem DAX geholfen. Der DAX hat knapp 0,5% zugelegt auf 12.920 Punkte. Über die Woche hat sich der DAX um gut 2% verbessert. Der EU-Sondergipfel könnte Händlern zufolge genutzt werden, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Andere sind skeptisch, dass dieser Gipfel schon eine Einigung bringt.
Der Finanzdienstleister Wirecard hat Ende Juni Insolvenz angemeldet, nachdem das Unternehmen eingestehen musste, dass in der Bilanz aufgeführte Barmittel in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf asiatischen Bankkonten lagen, eben nicht auffindbar seien. Es gab sie nicht. Bundesfinanzminister Scholz hat als Konsequenz aus dem Bilanzskandal eine Reform der deutschen Finanzaufsicht angekündigt. Jetzt ist allerdings klar, dass Scholz bereits früher als bislang bekannt von Ermittlungen gegen Wirecard wusste. Jetzt droht unter Umständen ein Untersuchungsausschuss. Theo Gers.
Die Opposition, Linke, Grüne, aber auch die FDP, treibt den Bundesfinanzminister vor sich her. Aus ihrer Sicht hat Olaf Scholz im Skandal um Wirecard alles andere als eine glückliche Figur abgegeben.
Das ist ein Puzzleteil und ein Mosaikstückchen in einem System, was ich ein System kollektiver Unverantwortlichkeit nennen würde,
sagt der grüne Finanzexperte Daniel Bayerz im Deutschlandfunk. Gemeint ist die Tatsache, dass Olaf Scholz schon im Februar 2019, als an der Börse gegen Wirecard massiv spekuliert wurde, umfassend über ein damals verhängtes Leerverkaufsverbot und laufende Ermittlungen der BaFin wegen des Verdachts von Marktmanipulationen informiert wurde. So steht es in einem Sachstandsbericht des Finanzministeriums, aus dem die FAZ zitiert und der an den Finanzausschuss des Bundestags gerichtet ist, der gestern zusammenkam.
Das sagt mir aber, dass man sich schon sehr früh auf hochrangiger Ebene damit befasst hat.
Schlussfolgert im ZDF Fabio De Masi von der Linkspartei aus der Nachricht, Scholz sei schon vor knapp 1,5 Jahren über die Verdachtsmomente rund um Wirecard informiert worden.
Und dann stellt sich schlichtweg die Frage, was ist denn danach passiert? Nach meinem Eindruck nicht viel.
Genau diesen Eindruck zu widerlegen versucht das Bundesfinanzministerium. Das Ministerium und die Aufsichtsbehörde BaFin würden an einer zügigen Aufklärung des Skandals arbeiten, wo es um die Frage geht, wie es passieren konnte, dass bei Wirecard Luftbuchungen von 1,9 1,9 Milliarden Euro so lange unentdeckt blieben. Ein dabei immer wieder zu hörendes Argument lautet so:
Die zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat immer wieder bestätigt, dass die Abschlussberichte des Unternehmens korrekt sind.
So Dennis Kollberg, der Sprecher des Finanzministeriums. Eine weitere Erklärung führt zurück zum Schlagwort von der kollektiven Unverantwortlichkeit. Gemeint ist, dass die zuständige Finanzaufsichtsbehörde BaFin bei Wirecard angeblich gar nicht einschreiten konnte. So wie sie etwa bei VW nicht für den Autokonzern, sondern nur für die VW Bank zuständig ist, habe sie auch bei Wirecard nur für die Wirecard Bank Prüfrechte besessen, nicht aber für den gesamten DAX-Konzern, der inzwischen pleite ist.
Die machen sich da einen schlanken Fuß,
sagt dazu Fabio De Masi von der Linkspartei. Er findet diese Erklärung hanebüchen und auch Daniel Bayerz von den Grünen findet den Hinweis, die deutsche Finanzaufsicht habe gar nicht mehr tun können, nicht überzeugend.
Die BaFin hat Kompetenzen, nicht nur die Wirecard Bank, sondern auch mehr an sich zu reißen, wenn sie das wollte. Das ist eine Frage. Haben wir es hier nur mit einem Technologieunternehmen zu tun? Das war die Einschätzung der BaFin. Oder haben wir es mit einer Finanzholding zu tun? Das ist die Lesart von vielen anderen, unter anderem auch von mir. Und wenn man früher zu dem Entschluss gekommen wäre, hätte man auch mehr prüfen können.
Im Finanzministerium arbeitet man derzeit intensiv an Vorschlägen für eine schlagkräftigere Bankenaufsicht, versichert Sprecher Dennis Kollberg.
Wir brauchen ein effektives Bilanzkontrollverfahren. Wir brauchen klare Kriterien zur Einstufung und Abgrenzung von Gesellschaften und Geschäften global agierender Konzerne im Finanzbereich auf EU-Ebene.
Und alles will das Finanzministerium so schnell wie möglich vorlegen. Die Abstimmung mit den übrigen Ministerien läuft schon.
Schnell und unbürokratisch sollte und soll ja in der Corona-Krise finanzielle Hilfe für Unternehmen in Not fließen. Das nutzen auch einige Betrüger aus. Im ersten Berliner Prozess um erschlichene Zuschüsse, da ist nun ein Urteil gefallen. Mit erfundenen Firmen hat ein selbstständiger Gebäudereiniger in Berlin mehrfach Corona-Soforthilfen beantragt und auch Geld kassiert. Dafür gab es heute eine Haftstrafe. Daniela Siebert berichtet.
Unsolidarisch und unanständig nannte der Staatsanwalt das Verhalten von Bobby K. in seinem Plädoyer. Der Grund: Der 31-jährige Kleinunternehmer aus der Gebäudereinigungsbranche hatte Ende März, Anfang April 7 Anträge für Corona-Soforthilfen des Bundes und des Landes Berlin gestellt. Für Firmen, von denen die meisten gar nicht existierten oder gar nicht in wirtschaftlicher Not waren. Eine 5-stellige Summe hatte Bobby K. dafür von der Investitionsbank Berlin, kurz IBB, auf verschiedene Konten überwiesen bekommen. Gelder, die eigentlich für notleidende Solo-Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen gedacht waren, die durch den Corona-bedingten Lockdown vielfach von der Pleite bedroht waren. Schon am ersten Verhandlungstag vor 2 Wochen hatte sich Bobby K. weitgehend geständig und reuig gezeigt. Heute stand die Frage im Zentrum, nach welchen Prüfkriterien die IBB eigentlich die Zuschüsse bewilligt hatte. Dazu sagte als Zeuge der Leiter der IT-Abteilung der Bank aus. Was er beschrieb, war ein weit offenes Scheunentor für Betrüger. Demnach mussten Antragsteller wie Bobby K. in den ausschließlich online angebotenen Formularen zwar eine IBAN-Nummer für die Bankverbindung, eine Ausweisnummer und eine Steuer-ID angeben. Auch eine eidesstattliche Versicherung musste man darin abgeben, dass die gemachten Angaben wahrheitsgemäß seien. Aber es fand keinerlei Identitätsprüfung statt, etwa durch Ausweiskopien oder Postident-Verfahren wie in anderen Bundesländern. Es habe in seinem Umfeld eine Rallye auf dieses Geld gegeben, ließ Bobby K. in dem Verfahren durchblicken. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte den Familienvater heute wegen 6-fachen Subventionsbetruges auf Bewährung zu 1 Jahr und 7 Monaten Freiheitsstrafe und zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro. Mit dem Hinweis, man habe es ihm sehr leicht gemacht. Gerichtssprecher Raphael Neef.
Das Gericht ging davon aus, dass getäuscht wurde über subventionserhebliche Tatsachen. 5 der ausgeurteilten Taten, da soll es sich um 5 gehandelt haben, die gar nicht existent waren und in einem Fall falsche Mitarbeiterzahlen und dass eben um diese subventionsrechtlichen Tatsachen getäuscht worden sein soll.
Die Richterin stellte in ihrer Urteilsbegründung klar, dass das Urteil von derartigen Betrügereien in Zukunft abhalten soll und verwies auf kommende Hilfspakete für notleidende Wirtschaftszweige. Doch juristisch ist in dem Fall noch viel Musik drin. Denn sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger ordneten Bobby Carrs Verhalten in ihren Plädoyers als Computerbetrug ein, nicht als Subventionsbetrug. Weil sich aus der Zeugenaussage des IBB-Mitarbeiters ergeben hatte, dass in den allermeisten Fällen die Anträge ausschließlich maschinell geprüft wurden, nicht durch Personen. Nur in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel IBAN-Nummern oder Steuer-IDs in mehreren Anträgen auftauchten, wurde von Hand nachgeprüft. Doch selbst diese Hintersicherung war tagelang ausgesetzt, nachdem sich herausstellte, dass in den Anträgen häufig einfach nur Tippfehler oder Zahlendreher enthalten waren und Dubletten teilweise auf eingeschaltete Steuerberater zurückgingen. Verteidiger Rechtsanwalt Christian Gerlach betonte nach dem Urteil, er sehe weiterhin einen Computerbetrug gegeben. Ob er die einwöchige Frist nutzt, Revision oder Berufung einzulegen, ließ Gerlach jedoch offen. Bobby K. hat die komplette Summe von 26.000 Euro Soforthilfe inzwischen zurücküberwiesen. Und er betonte heute abermals, er habe einen Fehler gemacht, er bereue das zutiefst.
Von hessischen Polizeicomputern sind Daten von Prominenten abgerufen worden, die dann anonyme Hassbotschaften erhalten haben, gezeichnet waren diese mit NSU 2.0. Der hessische Innenminister steht nun unter Druck, weil ihm offenbar nicht alle Details bekannt waren. Der oberste Polizist des Landes musste bereits gehen. Heute wurde der neue vorgestellt. Ludger Fittgau war dabei.
Der hessische Innenminister Peter Beuth hat in Wiesbaden den neuen Landespolizeipräsidenten Roland Ullmann vorgestellt. Ullmann, 62 Jahre alt und seit 47 Jahren im Polizeidienst, will die Ermittlungen in der NSU 2.0 Drohmail-Serie gegen prominente Frauen zur Chefsache machen.
Ich werde daher mit aller Kraft daran arbeiten, dass die hessische Polizei einen tadellosen Ruf genießt, dass das Vertrauen, das ganz offensichtlich Schaden genommen hat, wieder hergestellt wird, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in ihre Polizei haben.
Der zentrale Begriff, den Roland Ullmann bei seiner Vorstellung als neuer Landespolizeichef in Hessen benutzte, lautete Reset, zurücksetzen.
Die Ermittlung des oder der Täter der NSU 2.0 Drohschreiben hat für mich oberste Priorität. Ebenso werde ich eng den Reset-Prozess bei unseren Polizeisystemen begleiten.
Der Reset-Prozess, das ist in der Tat ganz technisch gemeint und bezieht sich auf die in der Vergangenheit zu schlecht abgesicherten Zugänge zu hessischen Polizeicomputern. Dort wurden die Daten abgefragt, die später in den mit NSU 2.0 bezeichneten Drohmails gegen Frauen des öffentlichen Lebens auftauchten. Roland Ullmann will auch bei der Suche nach dem Täter oder der Tätergruppe eng mit dem neuen Sonderermittler zur Drohbriefaffäre zusammenarbeiten.
Ich hatte bereits Gelegenheit, mich mit dem polizeilichen Sonderermittler, mit Herrn Mehner, den ich persönlich auch gut kenne, zu beraten. Gemeinsam mit den Experten des LKA und weiteren Kolleginnen und Kollegen, die der Sonderermittler persönlich ausgewählt hat, arbeitet das Team mit allem Nachdruck an dieser hochkomplexen Aufgabe.
Peter Beuth, der hessische CDU-Innenminister, weiß, dass der Druck auf ihn auch mit einem neuen Landespolizeipräsidenten nicht nachlassen wird. Die Landtagsopposition sieht den vor wenigen Tagen entlassenen alten Polizeichef Münch ohnehin nur als Bauernopfer für den politisch angeschlagenen Minister. Peter Beuth weiß, er braucht im Ermittlungskomplex NSU 2.0 dringend bald Ermittlungserfolge, um das Amt nicht zu verlieren.
Wenngleich die Polizei gemeinsam mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft seit Monaten ermittelt, konnten der oder die Täter bis heute nicht gefasst werden. Der Ruf nach restloser Aufklärung wird täglich lauter.
Besonders laut wird es wohl kommenden Dienstag werden. Mit mehr als 50 Fragen wird vor allem die Landtagsopposition Peter Beuth dann in einer Sondersitzung des Hessischen Landtagsinnenausschusses konfrontieren. Unabhängig vom politischen Schicksal des amtierenden hessischen Innenministers will der neue Landespolizeipräsident Roland Ullmann alles tun, um das Vertrauen in seine Polizei, wie er sagt, wiederherzustellen.
Dafür muss jeglichem Fehlverhalten und Verdachtsmomenten unvoreingenommen, vorbehaltlos und vollumfänglich nachgegangen werden.
Der Bericht von Ludger Fittgau. Und jetzt haben wir noch kurz Zeit, um in die Kommentare der Zeitungen von morgen zu blicken. Und da geht es zunächst auch um die hessische Polizei.
Warum erst jetzt? Das fragt sich nicht nur die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nachdem der hessische Innenminister Beuth ein Maßnahmenpaket in der Affäre um die Mails eines sogenannten NSU 2.0 vorgelegt hat. Denn schließlich wurde vor bald 2 Jahren das erste Drohschreiben in Verbindung mit einer Polizeiabfrage bekannt. Das Dilemma verschärft sich, da nun beinahe täglich weitere Drohungen bekannt werden. Die Taz findet, jeder Polizist und jede Polizistin selbst sollte sich fragen, was da in den eigenen Reihen los ist und was er oder sie dagegen tun kann. Es ist nicht zu viel verlangt, von ihnen das Benennen von Kolleginnen und Kollegen einzufordern, die mit Rechtsextremen paktieren oder selber welche sind.
Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel vermisst politische Konsequenzen. Der Gedanke, über die politische Verantwortung eines Ministers zu reflektieren, der seinen Laden in Hessen offensichtlich nicht im Griff hat, scheint Beuth fremd zu sein. Damit steht der Rheingauer allerdings in jahrzehntelanger hessischer CDU-Tradition. Wenn es eng wird, steht man zusammen, egal wie schwer die Vorwürfe wiegen. Unter Druck gerät auch Bundesfinanzminister Scholz, von dem man nun weiß, dass er schon frühzeitig über die wirtschaftlichen Probleme beim Zahlungsdienstleister Wirecard informiert war. Das wirke gar nicht gut, stellt der Tagesspiegel aus Berlin fest und möchte gerne wissen, und was ist dann genau geschehen? Ja, dafür gibt es Staatssekretäre, die haben auch Aufgaben. Und die von Jörg Kukies war, der Sache auf den Grund zu gehen, bei der BaFin, bei Wirecard. Grünen-Chef Robert Habeck wirft aber dem Minister vor, trotz aller Warnsignale zu spät gehandelt zu haben. Dieser Wirtschaftskrimi kann leicht in den nächsten Wochen das Sommerloch füllen, überlegt die Südwestpresse aus Ulm. Und die Rhein-Neckar-Zeitung findet mit Blick auf eine mögliche Kanzlerkandidatur des Sozialdemokraten: Mit seinem Verhalten im Wirecard-Skandal hat Scholz seine Chancen jedenfalls nicht verbessert. Nun ein Blick in den Kölner Stadtanzeiger, der in der Corona-Krise den aktuellen Kurs von Bund und Ländern lobt, die flexibel auf örtliche Entwicklungen eingehen wollen. Wir sind ein föderaler Staat und das ist gut so. Er erlaubt, auf unterschiedliche Lagen in unterschiedlichen Gegenden unterschiedlich zu reagieren. Genau das geschieht. Und das Fazit kommt von der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Vielleicht hat die Debatte ja zumindest geholfen, all jenen, denen der Sommer zu Kopf gestiegen ist, klarzumachen, wir sind noch längst nicht durch. Wer jetzt so tut, als ob das Virus verschwunden wäre, riskiert, dass es überall im Land immer mehr Orte gibt, die wieder von der Außenwelt abgeschnitten werden. Und das kann sich nun wirklich niemand wünschen.
Die Presseschau, präsentiert von Marion Meinka, heute zusammengestellt von Marco Langer. Und so viel von uns heute. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Die Informationen am Morgen, die melden sich ab 6.10 Uhr. Darin unter anderem ein Interview mit DGB-Chef Rainer Hoffmann. Und darin geht es auch um die vielen EU-Milliarden, die zurzeit in Brüssel verteilt werden. Ich bin Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.